Hey, listen, I need some money.
What do you need the money for?
I've got a business proposition for you.
Startup Insider Daily. VC Talk. Die angesagtesten Investoren im Porträt.
Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Nachmittag. Heute sind wir wieder zurück mit unserer Rubrik, dem VC Talk. In dieser Rubrik laden wir jede Woche Vertreterinnen und Vertreter von namenhaften deutschen Fonds der Venture Capital Szene ein und sprechen mit ihnen über ihre Investmentstrategie, sodass ihr aus erster Hand hören könnt, welche VCs denn euch potenziell interessieren könnten. Heute zu Gast ist Peter Lasinger, Co-Founder und Partner von FreeVC. FreeVC ist eine VC-Gruppe, die in sorgfältig ausgewählte, wachstumsstarke europäische Technologieunternehmen mit globalen Ambitionen investiert. Und letzte Woche verkündeten sie ihren zweiten Fonds, den FreeVC 2, mit einem Volumen von 150 Millionen Euro, um weitere europäische Unternehmen der Serie A zu unterstützen. Außerdem wurden im Zuge des First Closings Eva Ahr und Socking Ting zu Partnern bei FreeVC ernannt. Wir haben noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und gehen dann direkt rein. Ich wünsche euch viel Vergnügen.
Werbung. Diese Folge wird präsentiert von
Moss, der Plattform für Unternehmensausgaben. Neues Jahr, neuer Jahresabschluss und wieder beginnt die Suche nach fehlenden Belegen. Geht es euch auch so? Mit Moss macht ihr es in diesem Jahr von Anfang an richtig. Alle Mitarbeiter bezahlen notwendige Ausgaben mit Firmenkreditkarten von Moss und laden Belege einfach per Foto oder E-Mail hoch. Schon ist alles im System. Probiert es aus und nutzt Moss mit dem Gutscheincode INSIDER 2 Monate kostenlos. Mehr Infos auf getmoss.com/insider.
Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. VC Talk.
Also, ich freue mich sehr. Peter Lasinger ist hier, der Co-Founder und Partner von 3VC. Hallo, Peter.
Hallo, Jan.
Ich freue mich sehr,
dass wir
sprechen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, klar, super. Und erstmal Glückwunsch, muss man sagen, zu eurem neuen Fonds, ne?
Ja, danke. Es ist immer schön, wenn man weiter Gründer unterstützen kann. Und ja, ich sage immer, auch wie jeder Gründer raisen muss, ist es ähnlich bei Kapitalgebern und Investoren.
Ja, das glaubt man oft nicht, ne? Aber sag mal, zumindest punktuell seid ihr quasi im gleichen Boot.
So ist es. Ja. Ich glaube auch doppelt, weil wir alle als Partner selber vor auf der anderen Seite waren. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Aha. Also wir kennen das Gründerleben alle selber als Gründer und Operators.
Und wie kam es dann zur Gründung? Da sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin. Wie kam es dann zur Gründung von 3VC, wenn du sagst, ihr wart alle so quasi auf der anderen Seite?
Es war, glaube ich, eine Fülle von interessanten Zufällen auch und Gegebenheiten. Im Prinzip gegründet haben das ich und der Roman Schaaf 2017 und wir haben uns im Rahmen von Angel-Aktivitäten kennengelernt. Ich habe einen Seed-Fonds in Österreich zu der Zeit aufgebaut, nachdem ich vorher bei Accenture tätig war und selbst gegründet habe. Er war Serial Founder, ist aus dem Silicon Valley zurückgekommen, nachdem er da einen großen Exit auch gemacht hatte und Sequoia damals bei ihm investiert hat in seine Firma. Und wir haben irgendwo so ein Vakuum gesehen in der nächsten Phase, also wenn es darum ging, zu skalieren, in diese internationalen Netzwerke zu kommen, vor allem hier in der Region und in Zentral- und Osteuropa, und haben gesagt, wir müssen das irgendwie lösen, indem wir einerseits Kapital bereitstellen, aber andererseits auch diese Netzwerke, die der Roman über fast ein Jahrzehnt aufgebaut hat, nutzen und für Gründerteams hier nutzbar machen. Und gleichzeitig spielt natürlich hier eine Rolle, dass sich das Umfeld gewandelt hat und dieser Magnetismus des Silicon Valleys abgenommen hat. Das heißt, Gründer, großartige Teams überall hier in Europa entstanden sind und es nicht unbedingt notwendig war, hier nach USA und in Silicon Valley zu pilgern, um die richtigen Leute zu finden, um das richtige Kapital zu finden. Aber trotzdem, glaube ich, bis heute gibt es einen gewissen Nachteil, wenn man nicht in den entsprechenden Netzwerken ist. Und das war so unser Anreiz, das zu lösen. Und so haben wir dann ab 2018 gestartet, mit unserem ersten Fonds hier in der Region zu investieren und sage auch dazu einen sehr, sehr selektiven Ansatz. Das heißt, wir versuchen hier weniger ist mehr Qualität vor Quantität zu machen und partnern darum auch immer nur mit 3-4 Teams im Jahr, um möglichst eigentlich anzuschließen an die Erfahrung, die wir selber als Gründer hatten, wo man natürlich alles in seinem eigenen Unternehmen hat, das gesamte Risiko und hier nicht groß breit streut und da quasi ein Risikosplitting macht.
Jetzt sagst du gerade 2018, ich hatte widersprüchliche Informationen gefunden, hatte erste Investments von euch schon aus dem Jahr 2016 gefunden, aber wahrscheinlich sind das dann die Angel-Investments, die ihr eingebracht habt, ne?
Nein, das sind, glaube ich, Fehler, die über diese Crunchbase entstanden sind. Es gab da Rundenerweiterungen, die wurden aber dann zugerechnet. Also den Fonds gibt es erst seit 2018, also wir hätten gar nicht vorher investieren können.
Ah ja, okay. Ja. Und sag doch mal, das ist ja wirklich ganz spannend, wenn man jetzt so ein junger Fonds ist und jetzt eine zweite Generation auflegt. Wie sind so die ersten, ich weiß nicht, der Rückblick ist auf die ersten Jahre, wie fühlt sich das an?
Ich sage immer, es ist wie ein neues Startup. Also wenn man so einen neuen Fonds hat, man muss Strukturen aufbauen. Es ist im regulierten Umfeld, das heißt, man muss die ganze Regulatorik beherrschen, abbilden. Also es ist, man baut ein Team auf, man baut Netzwerke auf, man versucht, sich bekannt zu machen und natürlich seine Arbeit bestmöglich zu erledigen. Also es ist eigentlich sehr, sehr ähnlich wie in einem Startup. Natürlich vom Zweck her ein bisschen anders, weil man nicht direkt den Wert schafft, sondern indirekt, indem man investiert und natürlich versucht, sein Netzwerk und seine Erfahrungen mit einzubringen. Mhm. Aber wir machen das, weil wir glauben einfach, dass das der größte Hebel ist, den wir mit unseren Vorerfahrungen machen können. Mhm. Es ist einfach, die Zeit vergeht extrem schnell. Ich glaube, das ist rückblickend zu sagen, es ist immer was los, im Guten wie im Schlechten, wenn man jetzt natürlich in der aktuellen Situation sieht. Das heißt, man ist immer gefordert. Und ich glaube, das ist aber auch das Schöne an ich sage jetzt mal, diesem Job, dass man hier wirklich, sage ich mal, mit extrem guten Leuten zusammenarbeiten kann, an sehr, sehr schwierigen Problemen arbeitet. Und das ist natürlich sehr erfüllend.
Jetzt hast du gerade die aktuelle Phase angesprochen. Ihr seid aber ein Seed-Investor, so zumindest fokussiert. Ne? Ihr geht dann auch in späteren Runden mit, habe ich verstanden. Aber wahrscheinlich tangiert euch ja jetzt, der Seed-Bereich ist ja nicht so ganz betroffen von der aktuellen, von dem
Markt. Wir fangen eigentlich an, so Fokuspunkt ist Series A, manchmal ein bisschen früher, aber mittlerweile ist es Series A. Da ist der Impact noch relativ gering, muss ich sagen. Aha. Wir haben jetzt einige Firmen, die gerade ihre B-Runden raisen, auch heuer schon geraced haben, wo wir wenig Einfluss finden, aber sehen. Aber natürlich ist das, ich würde sagen, es gibt so eine Divide. Also viele Unternehmen, die sich schwerer tun, andere, die hier, sage ich mal, gewisse Trends verfolgen und gewisse Kennzahlen haben, die sie nur immer sehr, sehr leicht tun, Geld zu raisen. Es gibt einfach vielleicht eine stärkere Kumulation auf gewisse Themen und gewisse Unternehmen. Und das merkt man auch, glaube ich, dass die Gesamtinvestsumme jetzt schon abgenommen hat. Mhm. Aber natürlich die Anzahl der Transaktionen oder der Unternehmen, die gefundet wurden, das schon natürlich rückläufig ist. Mhm.
Ja. Ich habe nur auf Crunchbase gesehen, da habe ich relativ viele Seed oder sogar auch zum Teil Pre-Seed-Investments von euch gesehen. Deswegen war ich jetzt etwas überrascht, dass du gerade sagst, dass ihr später reingeht. Hat sich das gewandelt?
Wir haben auch begonnen, am Anfang Seed-Investments zu machen, so Scout-Tickets, um hier wirklich Teams sehr, sehr früh mit zu unterstützen.
Ja.
Einfach daraus, weil ich aus dem Seed-Bereich herkomme und wir da quasi anknüpfen wollten. Aber wir haben relativ schnell gesehen, dass wir da oft in einer Situation landen, wo wir einerseits unsere Co-Investoren, die wir immer mitnehmen, das sind größere internationale Fonds, für die das zu klein ist. Andererseits wir eine künstliche Konkurrenz erzeugen mit lokalen Fonds und Seed-Investoren, mit denen wir eigentlich überhaupt nicht konkurrieren wollen. Also wir sehen uns wirklich für die Phase danach. Und was wir heute eigentlich machen, ist, dass wir Teams dann mit entsprechenden Angel-Gruppen, Frühphasen-Investoren vernetzen, zusammenbringen und uns wirklich auf diese Series-E-Runden fokussieren, wo wir sehen, dass wir am meisten Mehrwert bringen und also das beste Netzwerk hier mitbringen. Und das sind so Runden, ich würde sagen, zwischen 2 und 30 Millionen Euro, die wir dann da gemeinsam begehen und stemmen können.
Ja, finde ich interessant, weil damit seid ihr eigentlich konträr zum Markt unterwegs, ne? Weil viele VCs haben ja angefangen, immer früher zu investieren. Und jetzt sagst du gerade, ihr habt quasi den gegenteiligen Move gemacht und macht immer spätere Tickets, ne?
Ja, genau. Das hängt wirklich damit zusammen mit unserem Setup, dass wir sehr, sehr fokussiert sind, wenige Investments machen und sehr stark mit einbringen. Und das geht natürlich nur, wenn man hier, sage ich mal, auch sie entsprechend fokussiert. Und das war uns einfach wichtig. Wir haben viele Erfahrungen gehabt darum, ein Unternehmen 30 bis 200, 300 Leute zu skalieren, ähnlich von der Sokeng Tang, die bei Dynatrace eine der Co-Founderinnen war. Also eigentlich genau diese Netzwerke und Erfahrungen genau in dieser Phase im Prinzip haben. Also nach der ersten Gründung, wenn es den ersten Product-Market-Fit gibt und wenn es darum geht, dann hier eine Organisation zu bauen, Vertrieb zu internationalisieren, ein Produkt skalierbarer machen, oder auch an meine Erfahrungen, die ich in der Unternehmensberatung im M&A-Bereich hatte, damit einzubringen. Das hat man in der Seed-Phase eigentlich nie, außer man wird gekauft. Aber dann, wenn man ein bisschen größer wird, dann kommen diese Themen schon häufiger aufs Tablett und dann kann man Mehrwert liefern.
Mhm. Du hast ja vorhin schon gesagt, ihr habt einen selektiven Ansatz. Weniger ist mehr, hast du gesagt. Jetzt gerade, wenn man dir zuhört, klingt das so, als wärt ihr auch relativ nah dran an den Teams. Ne? Klingt fast so, als würdest du gerne operativ sogar mitwirken.
Das versuchen wir nicht zu machen, weil wir wissen auch, wo unsere Rolle ist und wo sie aufhört. Mhm. Ich glaube, das ist immer schwierig, wenn man selber vor Operator war oder Co-Founder, aber wir sehen ganz klar, die Gründerteams sind die Experten, die sind im Markt, das ist ihre Unternehmungen, das ist auch ganz wichtig, warum wir Venture machen, eine Private Equity, also wir nehmen keine Mehrheiten, wir wollen, dass die Teams im Lead sind, ja. Und wir hier Unterstützer sind und ich sage immer Katalysatoren eigentlich, ja. Also hier uns einbringen, ohne uns zu verbrauchen und insgesamt einen Mehrwert zu schaffen. Das heißt, dass man hier wirklich Unternehmen findet, die dann selber wieder Angel-Investoren werden können. Und wir sehen das jetzt schon aus dem ersten Fonds, also wo dann erste Unternehmer auch Teil-Exits etc. haben und selbst beginnen, Gründer zu unterstützen, neue Teams zu unterstützen, Angel-Investments zu machen und so weiter. Also uns geht es wirklich darum, hier ein Ökosystem langfristig mit aufzubauen. Das ist uns ganz wichtig.
Das heißt, ihr vernetzt auch eure Gründer untereinander und eure Teams und so weiter. Ist das so eine Rolle, die ihr einnehmt, dass ihr so, was ich von oben drauf guckt und guckt, wer sollte eigentlich mit wem sprechen?
Ja, wir sind oft auch ein bisschen tiefer drinnen. Also wir sprechen mit den einzelnen HR-Verantwortlichen, mit den CFOs, die wir untereinander vernetzen. Also es ist nicht nur die Gründer selber, sondern wir haben den Luxus, da sage ich mal ein bisschen tiefer mit einzusteigen, zu vernetzen und da wirklich, wo es halt geht, Beiträge zu bringen. Wir machen so Masterclasses, wo wir Leute, die Experten sind in gewissen Themen, hier einladen, einen Workshop zu machen, aus ihren Erfahrungen zu berichten. Wir haben da auch, sage ich mal, Leute in unserem erweiterten Netzwerk, die da einmalige Erfahrungen mitbringen. Mario Sistrate zum Beispiel, der bei UiPath die Organisation von 100 auf 3000 Leute skaliert hat. Also hier wirklich außergewöhnliche Leute, die mithelfen können mit ihren Erfahrungen, mit ihren Netzwerken, um einfach die Chancen zu erhöhen, ein erfolgreiches Unternehmen zu bauen. Also eigentlich geht es uns wirklich darum, vorantreiben und die Kompetenzen haben die Gründerteams ja selbst. Ja, es geht wirklich darum, die Chancen zu erhöhen, ja, in die richtigen Netzwerke zu bringen, Timing zu machen, zu schauen, dass die nötigen Ressourcen da sind. Und das ändert sich auch von der Phase des Unternehmens, wo man ist, von den aktuellen Problemstellungen, die man hat. Also es gibt hier immer wieder die unterschiedlichsten Themen, aber wir gehen nicht operativ rein. Das ist was, wo wir bewusst unsere Grenze ziehen. Ich glaube, da hätte man auch einen Zielkonflikt. Das heißt, wir versuchen hier wirklich unterstützend, beratend, coachend tätig zu werden, oft eben in einer Rolle, in einem Beirat, Aufsichtsrat etc.
Ja. Ich habe versucht zu verstehen, was so die Themenfelder sind. Ne? Das klingt ja auch auf den ersten Blick zumindest sehr unterschiedlich. Und wenn du jetzt gerade sagst, ihr geht da immer tiefer rein, also welche Parallelen zieht ihr denn zwischen den Unternehmen? Weil erstmal klingt das so, als hättet ihr sehr viele verschiedene Geschäftsmodelle und Segmente, oder?
Ja, das ist so. Also wir sind generalistisch von unserem Ansatz. Ich glaube, das vereinende Element ist, es ist nur Software und es sind lauter Teams, die sehr, sehr große Probleme lösen. Aber wir machen sowohl B2B als auch vereinzelt B2C-orientierte Firmen. Manchmal gibt es Mischmodelle. Aber es gibt gewisse Dinge, die sind immer gleich. Und das ist, hier Teams aufzubauen, eine Kultur zu entwickeln, ich sage jetzt mal, ein Operating Model zu finden, ob das ist in Hubs oder ein zentraler Standort oder wir haben auch drei Firmen, die so einen Fully Remote Ansatz fahren. Da gibt es immer wieder ähnliche Problemstellungen. Es gibt dann Problemstellungen in Finanzierungsrunden aufzustellen, also generell eine Finanzierungsstruktur zu finden, in Internationalisierung, in PR-Außenwirkung aufbauen, einer Brand, einer Marke, in Differenzierung und dann natürlich in so Themen, ich sage jetzt mal Corporate Development, zu sagen, okay, irgendwo gibt es einen Zeitpunkt, wo man sagt, wächst man auch anorganisch oder man bekommt vielleicht Kaufangebote, wie geht man damit um? Ich glaube, das sind so die verbindenden Elemente, die man immer wieder sieht, wo alle kämpfen oder natürlich ja Probleme im Team, im Leadership-Team, wo es Konflikte geben kann, wo dann auch, glaube ich, Gründer dankbar sind, dass sie sich reflektieren können. Nicht nur mit uns, sondern auch sehr gerne mit anderen Co-Investoren. Das ist ein Grund, warum wir auch immer in Konsortien arbeiten, um hier möglichst unterschiedliche Erfahrungen, Kulturkreise mit einzubringen und entsprechend auch die Netzwerke viel stärker, sage ich mal, hier auszubreiten.
Aber lass uns mal kurz da bleiben. Das ist ja wirklich ein spannendes Thema. Also diese, wenn du sagst, also wir hatten jetzt gerade die Erfolgsmodelle und die Dinge, die vielleicht positiv laufen, aber vielleicht mal so die Dinge, die ihr seht, die immer wieder mal schief laufen könnten bei Unternehmen und wie man die dann löst. Also was sind denn so die 3, 4, 5 Patterns, die ihr da erkennt, wo du sagst, naja, da müssten eigentlich Unternehmen, weiß nicht, entweder könnten sie proaktiver Dinge vielleicht schon lösen oder wo sie vielleicht auch euer Coaching brauchen, vielleicht Mediatoren brauchen oder sowas. Gibt es da Dinge, wo du sagst, die passieren immer wieder?
Ich glaube, das gesamte Thema Recruiting, HR wird oft unterschätzt. Das heißt, hier wirklich einen Head of HR oder auch Recruiter zu hiren, sollte man öfter wesentlich früher machen. Mhm. Also oft ist dann Engpass es wirklich, entsprechend Talente zu rekrutieren und die natürlich auch zu halten. Also nur mit Anstellen ist ja das Thema nicht getan, sondern es geht ja darum, die einzubinden, die effektiv, effizient zu machen, hier eine Kultur zu etablieren, vor allem wenn man in so einem verteilten oder fully remote Setup arbeitet. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wesentlich. Anderes Thema betrifft sicher Finanzierung, was ich immer wieder sehe, dass vielleicht Bewertung gar nicht so das wesentlichste Thema ist. Das sieht man jetzt ganz stark, die Auswirkungen. Ja. Ja. Das heißt, es ist immer ein Thema, eine hohe Bewertung ist gut, weil man wenig Verwässerung als Gründer hat. Es ist schlecht, weil man, wenn man weiter Geld braucht, hier in diese Bewertung reinwachsen muss.
Schafft man durch den Druck, ne?
Ja, ein Riesendruck. Ja. Und wenn man das aus welchen Gründen auch dann nicht schafft, dann wird es halt extrem schwer. Ja, dann will man keine Downruns machen. Das hat einen extrem negativen Effekt auf, sage ich mal, jetzt psychologisch, auf das Team etc. Und natürlich dann auch letztendlich auf die Cap-Tables. Mhm. Und das ist so Dinge, die man abwägen muss, was oft schwierig ist, wenn man das nicht, sage ich mal, hier durchlebt hat oder nicht in einem Downcycle auch sowas mal mitgemacht hat, ja, was zumindest bei uns im Team der Roman und die Sokänger als Unternehmer selbst miterlebt haben. Mhm.
Ja, das sind so wahrscheinlich in beide Richtungen so schnell verstärkende Elemente. Ne? Das kann nach oben super funktionieren, aber wenn es dann mal in die falsche Richtung geht, auch mit der Teamkultur oder mit der Stimmung im Team oder so, das kann sich auch, glaube ich, da in die Richtung extrem verstärken. Ne? Vielleicht sag doch mal ganz kurz nochmal, HRler hast du gesagt, relativ früh, also einen erfahrenen HRler relativ früh ins Team reinholen. Wann ist denn früh? Wann ist denn zu spät?
Auch das hängt extrem vom Unternehmen ab. Also ich sage, es kann sein, dass wenn ein Team 4, 5 Leute ist, dass es schon Sinn machen würde. Ich sage einmal, spätestens wenn ein Team so 20, 25 Leute groß ist, dann wird es Zeit. Mhm. Ja. Weil man sonst auch die Prozesse nicht beherrschen kann, weil sonst Dinge zu kurz kommen, die das Team selbst betreffen. Es macht einfach Sinn, das frühzeitiger aufzubauen. Es müssen auch immer dann Strukturen mit anwachsen. Also mit 20, 25 Leuten geht vieles noch ad hoc. Mhm. Spätestens wenn man dann die 100 Leute überschreitet, braucht man gewisse Strukturen, gewisse Abläufe etc. Sonst hat man sehr wahrscheinlich Chaos. Mhm. Und da macht es einfach Sinn, sage ich mir hier, sich die nötigen Leute mit an Bord zu holen, die das vielleicht schon mal gemacht haben, um dann nicht, sage ich mir, jeden Fehler selbst zu machen. Ähnliches ist das auch im Vertrieb. Das ist so zweites große Thema, was, glaube ich, gerade ein Thema ist für jetzt europäische Founder, würde ich sagen. Also das ist vielleicht, Amerikaner machen das vielleicht intuitiv besser und leichter, dass hier dann zu spät begonnen wird, da die richtigen Leute für Enterprise Sale zum Beispiel mit reinzuholen.
Ach ja, okay. Würdest du sagen, das passiert in Europa zu spät?
Passiert zu spät, ne? Ja. Es gibt auch natürlich die Fälle, wo man zu früh dann in Marketing und Werbung investiert, klar. Und es funktioniert dann nachher noch nicht der Kanal, aber oft aus meiner Sicht passiert es zu spät. Also man hat dann schon wirklich ein gutes Produkt, aber man vertreibt es zu wenig aktiv oder an die falschen Kunden. Das ist oft so, dass man zu lange, sage ich mal, hier versucht, das Produkt auf die Perfektion zu treiben. Das ist einfach so, wenn man es ein bisschen verallgemeinern will, und natürlich gibt es Ausnahmen, dann eher so die Tendenz, dass man eher später dann versucht, das Produkt zu verkaufen und vorher ganz sicher sein will, dass das auch wirklich, sage ich mal, alle Stücke spielt und wirklich funktioniert, damit man sich da quasi dann nicht irgendwo verbrennt. Was auch was Gutes hat andererseits.
Ja. Und sag mal, jetzt haben wir gerade so euren Umgang mit den Teams schon besprochen. Wie oft sehen euch denn diese Teams? Oder wie oft, also ne, Beirat ist klar, da seid ihr, habt ihr wahrscheinlich regelmäßigen Austausch, aber ansonsten, wenn ihr jetzt keine organische Funktion dort habt, wie oft seid ihr im Austausch?
Also eigentlich wöchentlich.
Ach ja.
Wir teilen uns das auch so auf, dass es immer im Team einen Kontakt gibt, der, sage ich mal, hier den Primärkontakt darstellt, wobei das ganze Team immer involviert ist. Also auch wenn es einen Kontakt gibt, wir besprechen uns intern und das ganze Team bringt hier Punkte und Ideen auf, die dann, sage ich mal, derjenige Kontakt weitergibt. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn man uns an Bord hat, hat man immer das gesamte Team an Bord, nicht nur quasi die Person, die dann einen formalen Sitz ausübt zum Beispiel. Mhm. Aber kann sogar häufiger sein. Also ich habe in Finanzierungsrunden dann oft täglich mehrmals einen Austausch, wenn es irgendwo ein heißes Thema gibt. Also das variiert natürlich auch ein bisschen vom Bedarf und ändert sich auch über die Zeit. Also wenn dann Unternehmen größer werden und Series B, Series C machen, dann kann die Tendenz abnehmen oder dann verändert sich auch die eigene Rolle, die man spielt. Ja, dann gibt es Later-Stage-Investoren, die dann vielleicht hier eine aktivere Rolle übernehmen, oder dann gibt es entsprechende C-Levels, die dann sehr erfahren sind, die sehr alleine agieren oder dann auch immer dieses Feedback brauchen in der Granularität.
Und wenn jetzt hier Startups zuhören, die sagen, boah, ich wäre gern Teil von diesem ganzen Umfeld. Vielleicht können wir mal ein bisschen darüber sprechen, wie ihr Startups findet und vielleicht auch über die Filter. Also welche Filter greifen denn bei euch, wenn ihr euch Startups anguckt? Zu welchen Modellen, wo glühen bei euch die Augen und ihr sagt, wow, das möchten wir gerne machen? Und vielleicht andersrum auch die Dinge, die ihr sofort auf den Stapel legt und sagt, da haben wir eigentlich keine Lust drauf.
Ich glaube, wir sind sehr, sehr breit, auch was die Kanäle betrifft. Also natürlich arbeiten wir mit Frühphaseninvestoren, Seed-Investoren in den unterschiedlichen Regionen eng zusammen, die, sagen wir, uns dann Team vorstellen. Wir sind auch offen einfach auf Direct Approach über die Webseite, E-Mail oder auf Konferenzen. Also wir sind da nicht zu sagen, wir würden das dann irgendwo weniger priorisieren. Natürlich, warme Intros sind immer besser, weil man dann natürlich einen anderen Kontext und so einen Social Proof hat. Also das wäre gelogen, das nicht sozusagen. Und wir scouten auch proaktiv. Also wir haben auch Algorithmen, die uns gewisse Unternehmen und gewisse Signale einfach vorschlagen, wo wir dann proaktiv einen Outreach machen, wenn uns was gefällt oder wir was spannend finden. Also unterschiedliche Herangehensweisen. Was es auszeichnet, glaube ich, ist es, dass es die Teams ein großes Problem lösen, was irgendwo hier überregional ein Problem darstellt, also was grundsätzlich mal internationalisierbar ist, was eben softwaregetrieben ist. Also wir machen eigentlich, weil wir wenig Erfahrung haben, jetzt nicht Hardware, sondern wirklich reine Softwarethemen dort breit. Und es muss eine gewisse Tiefe haben, oft in der Algorithmik oder in den Daten. Also ich sag, so Patente wird man selten haben im Softwarebereich, aber irgendwas, was einen gewissen USP Differenzierung erlaubt, wesentlich. Also ich sage immer, einen echten Wert für den Kunden schafft, der 10, 15 Mal höher sein muss, als was man vielleicht dann verrechnen kann. Und natürlich erste Traktion. Also nachdem wir wirklich hier in der ersten Expansionsphase dann investieren und unterstützen, möchte man, dass man gewisse Kunden sehen, dass das Produkt schon wo im Einsatz ist, dass es Umsätze auch gibt, wobei die Bandbreite kann natürlich variieren und hängt ein bisschen davon ab, was es für ein Produkt ist. Aber immer wenn es darum geht, hier ein großes Unternehmen zu bauen, vielleicht einen Börsegang als Ziel zu sehen, ich glaube, dann können wir interessante Partner und Ansprechpartner auch sein. Ja.
Und keine Hardware, das soll auch so bleiben, oder ist es jetzt quasi, im Moment hat es sich einfach so ergeben?
Nein, es hat sich so ergeben. Mit einfach den Hintergründen und den Netzwerken, die wir haben, hätten wir, glaube ich, nicht die nötigen Netzwerke und Kompetenzen, um da wirklich dann sehr unterstützen zu können bei Themen, die es dann braucht. Ich glaube, da gibt es sicher Leute mit mehr Expertise und Netzwerk, die dann auch in diesem Bereich unterstützen können. Also natürlich läuft Software immer auf Hardware, aber die Frage ist, muss das jeweilige Unternehmen diese Hardware selbst herstellen, bündeln etc.? Und das erfordert natürlich ganz andere Schwerpunkte in Richtung Logistik, Gewährleistung, Serienfertigung etc. Und das sehen wir einfach nicht als unsere Kompetenz. Also wir versuchen wirklich dort zu bleiben und zu fokussieren, wo wir glauben, dass man Mehrwert auch liefern können.
Ja. Und ich kenne jetzt natürlich nicht jedes eurer Unternehmen. Ich habe gesehen, also ich habe ein Blockchain-Unternehmen gefunden. Vielleicht gibt es auch noch mehrere. Und wie ist der ganze Crypto-Space und Metaverse und Web 3.0 und sowas? Ist das eine Sache, mit der ihr euch beschäftigt?
Ja, sehr früh. Also ich habe mich seit meinem Masterstudium eigentlich mit so Datenbanken, verschlüsselten Datenbanken beschäftigt. Aha. Also ich bin Informatiker vom Hintergrund und da promoviert. Und damit sehr, sehr früh in diesem Thema drinnen. Eigentlich wirklich seit 2009 jetzt mal grundlegend mit dem Thema.
Oh, wow.
Wir haben auch investiert, also sehr früh in was jetzt Animoca im Prinzip ist, die sehr stark diesen ganzen NFT-Bereich übernehmen, die eine Firma von uns gekauft haben, wo wir dann Shareholder wurden.
Ah, ja.
Zu einer Zeit, wo keiner an das Thema wirklich geglaubt hat, ja, an das Thema Metaverse etc. Und wir haben ein Investment gemacht in eine tschechische Firma Tatum, die im Prinzip so Infrastruktur anbietet, also wo Softwareentwickler im Prinzip abstrahieren können von dieser ganzen Protokollkomplexität, die dieses Web3 und die Blockchain-Technologie mit sich bringt. Also hier wirklich Lösungen einfach betreiben können und die, sage ich mal, hier sich nicht um die Infrastruktur und um, sage ich mal, die Low-Level-Protokollthemen befassen müssen. Weil ich sehe das ganze Thema schon so ein bisschen wie damals TCP/IP, HTTP eigentlich geschaffen hat, was wir alles so im Web kennen. So ist es eine Protokollinnovation, die einfach, ich sage jetzt mal, verteiltes Vertrauen, Einmaligkeit von digitalen Assets erlaubt und wo wir jetzt, sage ich mal, natürlich auch erste Lösungen sehen, abseits der Cryptocurrency. Also ich sage jetzt gar nichts zu Cryptocurrency, wir würden nicht in Cryptocurrencies eher investieren, aber ich sage einfach, auf Basis dieser Innovation, die dieses Protokoll geschaffen hat, gibt es einfach doch spannende Anwendungen, die man darauf bauen kann. Und das sehen wir uns natürlich selber an. Ja. Mhm. Aber wir sind nicht rein auf das fokussiert. Ich glaube, das möchte er dazu sagen. Also wir halten es dann eher so, und das sieht man bei den Invest, dass wir dann Entwicklertools oder Querschnittsthemen unterstützen. Ja. Also ich würde zum Beispiel auch schauen im Bereich Security, was das da gibt, weil natürlich mit so einem neuen Protokoll und Software-Stacks gibt es auch jede Menge Probleme, Sicherheitsrisiken etc., die da einhergehen. Und da gibt es einfach Riesenchancen, auch für Unternehmer hier eigentlich so einen gesamten Software-Stack auch neu zu bauen. Also ich glaube, da stehen wir immer noch sehr am Anfang und ja, da wird noch viel passieren und auch viel schief gehen, bis man dann irgendwo die wirklich interessanten, produktiven Anwendungen findet, die dann echte Mehrwerte schaffen, längerfristig.
Ja. Und die sucht ihr auch proaktiv oder ist das dann eben euer Inbound und ihr freut euch, wenn dann was kommt, wo ihr sagt, boah, da hatten wir gar nicht auf dem Schirm oder wussten wir gar nicht, dass es das gibt?
Nein, die schauen wir auch proaktiv auch.
Ja?
Also haben wir bei den Investments auch, dass wir da wirklich Outreach machen und immer wieder so Thesen getrieben haben.
Ich möchte sagen, Thesen, ne? Das müsste ja dann das dem übergeordnet sein, ne?
Ich glaube, das ist ja ganz wichtig. Also andere bekannter Fonds, Excel, die sagen, das ist diese Prepared Mind. Also ich glaube, man kann nur eine Chance erkennen, wenn man sich mit einer gewissen Tiefe damit mal befasst. Es kommt dann zwar immer anders, weil sonst wären es ja keine innovativen Unternehmen. Aber wenn einem der Kontext komplett fehlt, dann kann man das beste Thema und beste Team sehen und trotzdem blind sein. Ja, und das wird uns genauso passieren. Also ich glaube, wir werden öfter falsch liegen als richtig. Aber es hilft schon, wenn man sich, sage ich mal, hier Gedanken macht, auch im Team, das ist uns wichtig. Also das ist immer auch ein All-Team-Effort. Und wir schreiben das auch nieder. Also wir haben uns das so ein bisschen zur Methodik gemacht, eigentlich so uns selbst im Reinen zu halten, indem wir da jedes Jahr so Predictions machen, wo wir so 5 bis 10 Hypothesen und Predictions abgeben, um uns einfach auch selber zu messen, okay, wo lagen wir richtig, wo auch nicht.
Und wie ist da so die Quote? Wie ist da die Quote, wenn wir rückblicken auf ein Jahr? Also wo lag die richtig?
Unterschiedlich. Ja, ja. Also wir haben das jetzt 2 Jahre, es ist noch nicht auf ewig, aber 2 Jahre machen wir das. Und ich glaube, also die Hitquote ist nicht schlecht. Also wir haben von den 10 sind immer 5, 6, die eigentlich gut eintreten. Ein paar nicht, ein paar sind verzögert. Also Timing ist immer ganz ein großes Thema. Also es gibt halt einfach Themen, die überschätzt man total oder unterschätzt sie, wie schnell sie brauchen. Ja. Dann hat man so Einflüsse wie Covid, was natürlich einiges durcheinander rüttelt, was man nicht wirklich vorhersehen kann natürlich. Oder auch jetzt der Ukraine-Krieg, was natürlich auch Implikationen hat, wo man natürlich neu überdenken muss, was das für Auswirkungen hat. Ja.
Auch, aber auch umgekehrt im Positiven kann man ja auch sagen, der Krypto-Hype war ja irgendwie auch so etwas fast Unvorhergesehenes. Ne? Es kam dann zwar, hat sich so angebahnt, aber die Inflation da der letzten oder Volatilität der letzten zwei Jahre war ja enorm, ne, in dem Bereich.
Ja, ist ja immer wieder raufgegangen, hat es ja immer auch Einbrüche gegeben, ja. Und es ist halt immer noch sehr früh. Also ich glaube, wir werden halt weiter dieses Auf und Ab auch sehen. Ja? Und das ist natürlich schon sehr stark bezogen auf jetzt diese Kryptowerte, also jetzt Bitcoin, Ethereum etc., also diese quasi alternativen oder digitalen Währungen. Mhm. Und die haben natürlich schon, einige haben Utility auch, aber die meisten sind halt sehr stark Spekulationsobjekte. Klar, das heißt, das hängt halt sehr stark dann ab, wer investiert dort, wer kauft und wer verkauft. Und das bindet dann den Preis. Also das hat jetzt, glaube ich, weniger zu tun mit einer Robustheit von einem Protokoll. Und ich glaube, da sind viele Protokolle sehr robust. Also ich glaube, das Protokoll von Bitcoin selber wurde bis jetzt nicht irgendwo gehackt oder beschädigt, aber natürlich rundherum und an den Schnittstellen passiert allerlei Sachen.
Ja. Ja. Jetzt habt ihr diesen neuen Fonds, ne? Den habt ihr vor zwei Wochen announced, 150 Millionen Euro. Das, wie geht das jetzt damit weiter? Also was verändert sich denn jetzt für euch im Vergleich zu vorher? Ist das einfach nur, weil die Runden, wo ihr einsteigt, später geworden sind oder weil die Startups teurer geworden sind oder weil ihr mehr machen möchtet oder weil der Fonds länger halten soll? Oder warum braucht ihr jetzt mehr Geld, also ungefähr doppelt so viel als vorher? Ne, dreimal so viel als vorher, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube, das muss man in Relation sehen. Der erste war vielleicht zu klein dimensioniert jetzt im Nachhinein. Warum? Weil wir jetzt schon, sage ich mal, hier zusätzliche Investments tätigen und bündeln müssen für Unternehmen. Das heißt, wir reservieren einfach auch mehr für Follow-on. Invest. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Mhm. Wir haben natürlich in diesen Konsortial-Setups gearbeitet. Das hat uns erlaubt, einfach auch unterproportional zu investieren in Runden. Das heißt, das war jetzt nicht so wichtig, hier wirklich die Runden aufzufüllen oder auch die Hälfte nicht zu machen. Aber unsere Ambition ist schon, hier ein wesentlicher Teil zu sein. Also wenn jetzt eine 10 oder 15 Millionen Euro Runde machen mit einem Partner, dann möchte ich schon gerne die Hälfte der Runde machen nicht irgendwo ein Drittel oder 10% der Runde. Auch wenn wir bis jetzt auch den inhaltlichen Lead durchaus genommen haben. Also wir sind da nicht einfach passive Co-Investoren. Wir strukturieren auch so Runden, wir bilden aktiv Syndikate, aber natürlich gehen wir auch wo mit. Also werden da eingeladen, gehen dann mit, sind dort passiver. Also es hängt immer ein bisschen davon ab. Aber wichtig ist uns hier einfach, größere Runden zu machen und auch weiter investieren zu können. Und natürlich ist es immer schwer, wenn man dann nur mit 2-3 Teams 9 im Jahr arbeiten kann und man muss all diese tollen Teams absagen, mit denen man auch gerne arbeiten würde. Aber man muss dann einfach eine Reihung machen und sie da auch festlegen, sage ich mal. Jetzt haben wir die Partnership verdoppelt, das Team insgesamt seit dem ersten Fonds verdreifacht. Also sind da 6 Personen im Investment-Team und 9. Jetzt insgesamt werden das noch ein bisschen erweitern. Damit können wir auch, sage ich mal, sicher eher 3-4 Investments machen, also dann schon nochmal ein Viertel, Drittel mehr als im ersten Fonds. Und das in Summe, glaube ich, macht Sinn. Wobei ich auch dazu sage, es ist trotzdem für ein Series A-Fund eher kleindimensioniert, auch bewusst. Also wir wollen jetzt einfach nicht zu breit streuen, zu großen Druck haben, sondern uns schon weiter fokussieren. Also das ist genau, glaube ich, so dieser Mittelweg, auf den wir uns festgelegt haben und der uns, glaube ich, auch liegt in der Kultur und in dem, was uns wichtig ist als Team.
Und kann das denn hinterher als Modell überhaupt funktionieren? Also ich kenne mich jetzt in der VC-Welt zu wenig aus, wie das ganze Thema mit Management-Fees und Carries und so weiter da alles funktioniert. Aber ich meine, es gibt ja einen Grund, warum andere Series A-Fonds vielleicht größer sind. Ne? Kann das funktionieren?
Ich glaube schon. Natürlich to be seen. Also im ersten Fonds, glaube ich, schaut es extrem gut aus, dass diese Strategie funktioniert. Es gibt auch ein paar andere Fonds international, die in einem ähnlichen Modell arbeiten, also eher fokussiert und weniger breit gestreut. Ja. Ich glaube, es ist in beiden, es ist ein unterschiedlicher Ansatz. So wie gesagt, ich habe eher ein Portfolio-Denken, versuche hier breit zu streuen, überall dabei zu sein und habe dann diese statistische Wahrscheinlichkeit, oder ich sage, ich bin stärker fokussiert, weniger, dafür bringe ich mich dort ein, verwende dort mehr Zeit darauf. Ich glaube, es braucht beides. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Teams, die mit unterschiedlichen Investoren arbeiten wollen. Es gibt Teams, die wollen eigentlich wenig beeinflusst werden von Investoren und das irgendwie freie Hand haben. Da sind wir vielleicht dann eher nicht die Richtigen. Wenn es Teams gibt, die gerne sie reflektieren und Input nehmen, glaube ich, ist es eher geeignet. Aber es braucht immer, ich sage immer, eine Auswahl. Ja? Also darum bin ich froh, dass es alles Mögliche gibt. zu denken, was ist jetzt wirtschaftlich, ja, also ich glaube, es ist immer schlecht, wenn man nur von der Management-Fee lebt, um es jetzt mal böse zu sagen. Es ist immer gut, wenn die Erfolgskomponente einen wesentlichen Anreiz bietet. Mhm. Ja. Wir sind alles ehemalige Gründer, das heißt, uns geht es hier wirklich um, wenn es wir mit dem Team gemeinsam schaffen, hier wirklich was Gutes zu bauen und großen Wert zu schaffen, dann wird es sich für alle auszahlen. Ja. Mhm. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Ja, also.
Ja. Und war das denn gerade jetzt, du sagst gerade, der erste Fonds steht gut da, aber er ist natürlich noch relativ jung. Ne? War das für euch schwierig, jetzt einen zweiten Fonds zu raisen? Auch da kenne ich mich zu wenig aus, welche Fondsgeneration man wie leicht raisen kann. Aber wenn so der, also ich könnte mir vorstellen, dass ein dritter, ein vierter Fonds, wenn man den ersten schon so quasi mal, ja, im Prinzip so die gesamte Entwicklungsphase schon absehen konnte, dass das dann leichter wird, oder? Ist der zweite Fonds ist wahrscheinlich noch schwierig, ne?
Es ist immer schwierig, weil ich sage, es wird dann leichter mit Erfolgegenerationen, aber auch nicht. Warum? Ich glaube, einen ersten Fonds kann man nur raisen mit, sage ich mal, Vision, Geschichte, die man erzählt. Ja? Weil es hier ja noch keine faktischen Proofpoints gibt. Ja, beim zweiten Fonds ist es eine Mischung. Also sehe, es ist schon wichtig, was hat man investiert, wie performt es. Aber natürlich hat man in den seltensten Fällen dann wirklich signifikante Rückflüsse. Also es gibt wenige Ausnahmen, das macht es dann einfach. Aber natürlich hat man meistens noch nicht den Fonds ein, zwei, dreimal zurückgespielt, wenn man dann im dritten, vierten Jahr einen neuen Fonds raised. Mhm. Ja. Und ab dem dritten, vierten wird es dann schon natürlich ein starkes Zahlenspiel. Das heißt, dann wird immer wichtiger die Performance, die man geliefert hat und warum es dazu kam. Also dann kann man sich halt auch nicht mehr irgendwo verstecken hinter irgendwelchen Ausflüchten. Also wenn man dann die Performance hat, glaube ich, geht es leicht. Wenn man die nicht hat, dann wird es halt ganz schwer. Ja. Also so ist es wahrscheinlich in der Evolution der Entwicklung über Fondsgenerationen.
Kann man wahrscheinlich sogar aufhören. Ne? Weil ich habe immer wieder mal Fonds hier im Podcast, die sagen, sie waren überzeichnet. Ne? Das ist ja eigentlich ein Indikator dafür, dass sie vorher irgendwie vieles richtig gemacht haben. Aber ich könnte mir andersrum vorstellen, wenn es überzeichnete Fonds gibt, dann gibt es wahrscheinlich auch andere, die einfach aufhören müssen, weil sie gar kein Geld mehr bekommen, weil möglicherweise die ersten beiden oder wie auch immer Generationen einfach nicht gut gelaufen sind. Ne?
So ist es. Also gerade jetzt mal institutionelle Investoren schauen dann sehr stark auf diese Historie. Das müssen die auch. Und es gibt schon noch, so, ich würde sagen, grundsätzlich so eine Tendenz, dass gewisse sehr namhafte Fonds halt wirklich über viele Jahre und Jahrzehnte dann starke Performance auch liefern. Ja? Mhm. Also wahrscheinlich gibt es gewisse Themen, die einfach auf stärker auf Erfolg schließen lassen. Mhm. Und natürlich ist auch, ich würde sagen, Timing ist immer ein Thema. Also auch die Fonds, die damals irgendwo vor 2000 gestartet haben und dann genau in diesem Dotcom-Crash irgendwo hier dann Portfolio-Companies verloren haben, ja, die haben alle, glaube ich, ein blödes Timing gehabt. Ähnlich, sage ich mir jetzt, mit Krise. Wenn man in der Krise startet, glaube ich, gibt es immer so richtig gute Outlier-Fonds, weil man dann günstiger investieren kann natürlich und quasi dann das Realisieren erst wieder in einer hoffentlich ruhigeren Phase passiert. Also, aber das sind Umweltfaktoren, die man nicht beeinflussen kann. Ich glaube, man kann beeinflussen, wie baut man sein eigenes Team, wie baut man seine Partnerschaften mit den Unternehmen auf, wie geht man um mit diesen Unternehmen und ja, ich sage jetzt mal, das Glück ist wirklich, trifft auf den Prepared Mind. Also man kann sich schon vorbereiten, aber natürlich ein gewisses Ausmaß an Zufall wird es immer geben. Mhm. Ja.
Und also nur apropos, wie geht man mit Leuten um? Du hast ja vorhin schon, also wir haben ja jetzt die Phasen, in die ihr investiert, haben wir gerade besprochen. Dann hast du gesagt, ihr seid generalistisch. Wie ist das denn? Gibt es da noch weitere Klammern? Könnte man sowas sagen, dass ihr auch nach bestimmten Werten oder Unternehmenskulturen oder sowas schaut? Also gibt es da, was ich, Red Flags zum Beispiel, wo du sagst, geht gar nicht? Oder gibt, also ne, könnte jetzt zum Beispiel sein, nur Männer im Team oder ich weiß nicht, nur BWLer, ja, das ist vielleicht jetzt nicht die Unternehmenskultur, aber gibt es vielleicht auch kulturell Dinge, die relevant sind, wo ihr darauf achtet?
Uns ist schon wichtig, welche Werte die Unternehmer antreibt. Ja. Also warum macht es ein Unternehmer? Jetzt sage ich jetzt mal, was vielleicht eher problematisch ist, wenn man das macht, um schnell Geld zu verdienen. Mhm. Ja. Das kann kommen mit der Zeit, aber das sollte nicht der primäre Grund sein. Also oft, glaube ich, sind die erfolgreichsten Gründer die, die ein ganz ein tiefes Problem, mit dem sie sich stark selbst identifizieren, versuchen zu lösen. Das muss nicht unbedingt dann vom eigenen Fach sein, also das kann durchaus dann fachfremde Themen sein, aber es gibt eine tiefe persönliche Motivation und Betroffenheit. Ja. Und dann ist schon so ein Thema, wir schauen uns natürlich jetzt nicht nur den CEO an, sondern dann auch, sage ich mal, andere Teammitglieder, Co-Founder etc. Uns geht es darum, wie wird da miteinander umgegangen? Mhm. Ja? Ist das auf Augenhöhe? Hört man sich zu? Hat man eine klare Rollenverteilung? Warum ist das so wichtig? Weil aus meiner Sicht, wenn es scheitert, hat es oft in den Teams und mit Konflikten zu tun. Ja? Oder es ist dann eine Mischung. Es gibt eine stressige Phase und dann kommt es halt zu Spannungen und Konflikten. Und dann im Prinzip trennt sich die Spreu vom Weizen, sage ich jetzt mal. Ja? Also wer steht dann durch? Und wahrscheinlich dann eher der einen starken Zusammenhalt im Team hat und der jetzt nicht unbedingt primär vom wirtschaftlichen Erfolg getrieben ist, sondern auch von der Vision und von dem, was er umsetzen will oder die. Ja. Ich würde jetzt gar nicht sagen, wir diskriminieren sicher nicht nach welche Hintergründe, Geschlecht haben die Founder. Das ist auch ein Grund, warum wir versuchen, uns selber im Partnerteam sehr divers aufzustellen. Also wir sind zwei Männer, zwei Frauen, wir haben die unterschiedlichsten kulturellen Hintergründe, die Sokeng Thaien kommt aus Kambodscha, die Eva aus dem Baltikum, aus Lettland. Ja, Roman hat halb kroatischen Hintergrund, ich halt aus Österreich. Also divers von den Erfahrungen, operativ, also eher IT-Background, Roman sehr stark Produkt, Sokeng, Marketing, Vertrieb, Eva CFO-Rolle, Business Development, also hier schon unterschiedlichste Blickwinkel und dasselbe gilt auch fürs Management, also fürs Investment-Team, wo wir dann, sage ich mal, hier auch wieder schauen, dass wir Leute haben mit unterschiedlichen Erfahrungen und Hintergründen, weil ich glaube, das einfach zu besseren Entscheidungen führt. Ja.
Du hast ja vorhin von eurem Algorithmus gesprochen, den ihr programmiert habt und der auf bestimmte Signale dann bei Signalen ausschlägt. Das haben wir jetzt noch nicht vertieft, aber zeitgleich hast du von euren Thesen gesprochen. Vielleicht kannst du nochmal so zum Schluss nochmal so einen Ausblick geben auf Themen, wo du, also wie euren Algorithmus quasi jetzt programmiert hat, auf was der jetzt gerade quasi, auf welche Suche der gerade geht, welche Themen ihr unbedingt noch machen wollt, die ihr vielleicht noch nicht gemacht habt.
Also der Algorithmus hilft uns nur, Dinge zu entdecken, indem er irgendwelche Signale und Outlier findet. Ist da mal generell offen, weil ich einfach daran glaube, dass man sonst eine Glaskugel brauchen würde, um genau zu sagen, dieses Thema und dieses Startup entsteht hier und dort. Okay. Glaube ich nicht. Also ich glaube, Algorithmen sind gut, viele Daten zu verdauen, zu reihen und eine Aufmerksamkeit auf Themen zu setzen, die man sonst vielleicht nicht sieht. Also ich sehe es eher so, wir haben alle unsere sozialen Netze, und wir haben gewisse blinde Flecken. Und wir versuchen, diese blinden Flecken halt mit algorithmischer Unterstützung zu füllen oder bestmöglich zu kompensieren. Das ist die Rolle. Wir machen keine Entscheidungen über Algorithmen. Ich glaube, das ist nicht so weit. Und letztendlich geht es um Personen, die sie finden und hier miteinander arbeiten wollen. Das heißt, ich würde das auch nicht delegieren wollen. Es gibt trotzdem Themen, das ist unabhängig davon, das ist das, was wir als Team gemeinsam denken und entwickeln in einem kreativen, reflektierten Prozess. Ja. Und das sind schon Themen, die ich sage, ist zum Beispiel IT-Security, das einfach an Bedeutung massiv gewinnen wird, weil einfach so viel passiert und schief geht. Ja. Das sind sicher weiter Themen, die Entwicklung von Software beschleunigen, sicherer, besser machen, also Softwareentwickler-Tools, ja, oder Dinge, die einfach hier eine Automatisierung in diesen Prozessen mit sich bringen. Und das sind sicher so Themen im Bereich Digital Health, wo es einfach extrem viel Potenziale gibt, wo man ja die Limitationen jetzt in den Covid-Krisen erlebt hat und wo, glaube ich, noch extrem viel an Wert zu heben ist. Und auch natürlich, was ich ein bisschen schade finde, dieses ganze Bereich Sustainability, Klimaerwärmung, weil das ein riesengroßes Problem ist, was uns alle extrem stark treffen wird, früher oder später, und wo jetzt einfach auf Basis der, sage ich mal, generellen kurzfristigen, ich sage jetzt mal, politischen Schwierigkeiten und Themen auch das wieder, ich sage jetzt mal, vielleicht verstärkt in den Hintergrund tritt. Es ist so ein bisschen zwiegespalten. Also jetzt in Österreich werden jetzt wieder Kohlekraftwerke angestellt, um unabhängig vom Gas zu werden. Ja, das ist alles, glaube ich, nicht dienlich. Und das ist ein großes Problem, was uns sicher dann in 30, 40 Jahren massiv zu schaffen macht. Und ich glaube, da braucht es halt einfach kreative, gute Teams, die hier Lösungen finden, um, ich sage jetzt mal, mit Software vielleicht Lösungsoptionen aufzutun, wie man damit umgeht, wie man gewisse Dinge automatisiert, wie man so fossile Kraftstoffe los wird oder hier andere intelligente Möglichkeiten findet, da irgendwo unsere Chance auf eine gute Zukunft zu erhöhen, sagen wir es mal so.
Ja, bin ich total bei dir. Ich glaube, mit den Kohlekraftwerken und so muss man hoffen, also zumindest hoffen, dass es nur eine temporäre Übergangsphase ist, während, bis sich Dinge wieder normalisieren auf die eine oder andere Weise. Aber das, ne, also da, ich bin total bei dir, dass da Technik natürlich irgendwie letztendlich die Lösung sein kann. Ne? Wo soll sie noch sonst herkommen? Wer mehr über eure Unternehmen erfahren möchte, wir hatten mindestens zwei von euren Unternehmen hier schon im Podcast. Storyblock war hier, gerade ist noch gar nicht so lange her. Und dann auch Avi Medical ist ja auch ein Unternehmen von euch. Ne? Die waren vor einem Jahr hier ungefähr. Also da können wir auch gern verlinken. Maximilian Meyer war damals hier, glaube ich. Sage ich jetzt gerade. Vlad Later war, glaube ich, ist der Gründer.
Ja. Dominik wahrscheinlich bei Storyblock.
Ganz genau. Ne? Das waren zwei sehr, sehr spannende Gespräche. Haben wir denn für den Moment jetzt was Wichtiges vergessen über euch? Was würdest du sagen?
Nein, ich glaube, es ist alles zur Sprache gekommen, was uns wichtig ist. Also dieser unternehmerische Ansatz, den wir selber fahren, diese starke Fokussierung, und ja, also dieses wirklich, die Gründerteams sind bei uns halt im Vordergrund. Das versuchen wir halt in allem zu reflektieren, was wir machen. Das hat mit dem Setup des Fonds zu tun, mit unserem Team. Das ist im Prinzip so unsere DNA und was uns antreibt.
Ja. Super. Du Peter, da hat mir das großen Spaß gemacht. Also war ein tolles Gespräch und ich drücke die Daumen für den Fonds. Ne? Also ist die Kasse ist jetzt voll, jetzt könnt ihr tolle Investments auch zum Klima, zum Lösen der Klimaprobleme tätigen. Habe ich gar nicht gesehen. So richtig viele Climate-Themen habt ihr noch gar nicht gemacht, ne?
Nein, haben wir nicht gemacht. Schauen wir uns sehr stark an. Aber ich hoffe, dass wir jetzt aus dem zweiten Fonds da nicht nur eines in dem Bereich machen können.
Cool, dann ist das auch ein Auftrag jetzt, ja.
Cycle Economy, na, ist ganz klar, weil das sind die großen Probleme. Es ist immer natürlich ein Thema, wie lange dauert es und ist es dann möglich, in einem Venture-Fund-Zyklus sowas abzubilden. Mhm. Ja. Aber ich glaube, da hat man gerade die Chance, natürlich mit einem neuen Fonds, dass man dann entsprechend auch länger Zeit hat, um solche Themen dann zu entwickeln.
Ja. Na, aber auch hier gilt ja, ne, das sagen ja viele Investoren, in der Krise liegt die Chance dann eben auch. Und dann, ne, also ich meine, welche Krise ist gerade noch größer? Also jetzt mal abgesehen von der Ukraine jetzt gerade.
Es ist riesig, weil jetzt wird ja die ganze Abhängigkeit zu Energie gerade sichtbar.
Genau.
Und das bietet ja die Riesenchance, das oder die ganzen Logistik-Supply-Chain-Ketten, die jetzt da irgendwo zerbröseln oder Schwierigkeiten haben. Also eigentlich kann man genau diese Themen als Anlass nehmen, um sich unabhängig zu machen und das Ganze in einer Art und Weise zu lösen, wie, sage ich mal, hier auch robuster und nachhaltiger ist. Ja. Und da gibt es ganz spannende Ansätze. Also ich glaube, da gibt es wirklich gute Teams, die an sehr interessanten Lösungen arbeiten, die genau in dem Bereich uns helfen können.
Ja. Und ich höre raus, die sollen sich auf jeden Fall mal bei euch melden.
Die sollen sich auf jeden Fall melden.
Cool, Peter. Cool, dann, also lieben Dank, dass du da warst. Glückwunsch nochmal. Und dann bleiben wir in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt oder der nächste vorkommt, dann machen wir ein Follow-up, ja?
Sehr gerne, Jan. Danke nochmals.
Startup Insider Daily VC Talk. Die einflussreichsten Akteure der Investorenszene im Porträt.
Das waren Jan Thomas und Peter Lasinger, der Co-Founder und Partner von FreeVC im VC Talk. Und das war's mit Startup Insider Daily für heute. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage danke fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Tschüss. Das war Startup Insider Daily, der tägliche Podcast der deutschen Startup-Szene. Wir möchten uns gerne bei unseren Partnern der heutigen Sendung bedanken. Ihre Unterstützung hilft uns, unseren täglichen Podcast weiterhin kostenlos anzubieten. Alle relevanten Links und Angebote unserer Podcast-Partner findest du immer in unseren Shownotes. Außerdem gibt es auf unserer Website eine Übersicht aller Unterstützer dieses Podcasts mit vielen attraktiven Angeboten für unsere Hörerinnen und Hörer. Einfach mal vorbeischauen auf www.startupinsider.de/partner.